Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
Herzlich willkommen, liebe Freunde. Es ist endlich wieder soweit. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wie eine Ewigkeit, dass ich meine lieben, Mittrinker, den Axel Leonhard, und jetzt muss ich mich konzentrieren, Axel Leonhard und Michael Kutey. War das richtig?
Können wir das Thema wechseln? Ist doch wurscht. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch.
Kutey. Wieso war das? Ich dachte auf der ersten Silbe. Also, herzlich willkommen bei Vier Flaschen. Wir sind heute nicht vier Flaschen, sondern wir sind, eigentlich gesagt, fünf Flaschen, wenn man so will. Also, wir sind fünf Personen. Axel, für alle, die es auf YouTube sehen, hat ein unfassbares Hemd an. Thomas Magnum lebt. Er sieht unglaublich gut aus. Er ist nach wie vor unverheiratet und er ist jung. Nicht so jung wie Michael.
Aber Axel hat immerhin die meisten Fans. Immerhin, das muss man sagen. Und ich glaube, es liegt auch an Hemden wie diesem.
Er sieht einfach unglaublich gut aus. Und ich sehe so ein bisschen, ich habe sehr stark abgenommen in der letzten Woche durch einen Magen-Darm-Infekt, aber man sieht es nicht. Egal. Ich freue mich sehr. Und du hast heute natürlich zwei Gästinnen, wie wir genderkorrekt sagen. Zwei Gästinnen und du sitzt mit denen an einem Tisch. Ist alles coronamäßig abgestimmt. Zwischen euch sind unsichtbare Plexiglaswände.
Ein Haushalt, die Mädels übernachten auch bei uns, von daher sind wir ein Haushalt. Das passt wunderbar.
Mädels, da geht schon los, Mädels. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle schon einmal entschuldigen für alle weiteren Verfehlungen des Herrn. Ich schätze, unser hoher Besuch kommt, lass mich raten, kommt der Axel A aus Kroatien, B aus der Schweiz oder C aus Österreich?
Ich würde sagen, aus der Schweiz.
Ja gut. Michael, wen hast du uns diesmal mitgebracht? Wir freuen uns sehr.
Ja, also ich freue mich auch. Ich habe schon gesagt, ich freue mich allen, die uns jetzt hier verfolgen, quasi in unserem Videoformat, weil optisch auf jeden Fall unser Podcast noch nicht so schön war wie dieses Mal. Zwei wahnsinnig charmante und kompetente Kolleginnen aus der Weinwelt, zwei Sommelieren aus Österreich, die Rosa Besler und die Evelyn Wandl sind bei mir, beide aus Tirol. Aber ich würde mal das Mikrofon weiterreichen und jeder sagt einmal zwei, drei Sätze, woher sie sind und was sie machen.
Sehr gut.
Ja, hallo. Ich komme aus Tirol, Leutasch. Wir haben ein Bio-Hotel zu Hause.
Und du musst das Mikro ein bisschen höher halten, glaube ich. Das ist der alte. So ist besser. Also ihr habt ein Bio-Hotel, das ist für mich wichtig. Ein Bio-Hotel. Ja.
Genau, aus Tirol in Leutasch bei Seefeld, wo letztes Jahr auch die WM stattgefunden hat. Genau, gleich
ganz in der Nähe. Kennt man.
Genau, und Sommelier. Und haben wir zusammen den Kurs gemacht und seitdem kennen wir uns seit 2015,
genau. Kennst du das Bio-Hotel Dabara?
Sagt dir das was? Ja, natürlich.
Sehr bekannt. Der Kollege Michael kannte es nämlich nicht, da gibt es auch gute Weine, da gibt es auch einen guten gemischten Satz aus Wien. Daher kenne ich den gemischten Satz. Aber gut, herzlich willkommen.
Aus Wien sind immer gut.
Zumindest, vorsichtig Leute, wer jetzt einen gemischten Satz aus Wien trinkt, muss eine Woche in Quarantäne. Oder, Michael? Nee, ich weiß nicht. Wen hast du noch mitgebracht, Michael?
Ja, Rosa. Hallo zusammen. Rosa? Auch eine waschechte Tirolerin. Und ja, wie gesagt, mit der Evelyn zusammen die Sommelier-Ausbildung gemacht, bin auch an der Weinakademie gewesen in Rust. Und jetzt haben wir die Weinmarke Berggitschen gegründet und da haben wir euch heute ein Flaschel mitgebracht. Und wegen dem sind wir heute da auch beim Michi.
Tatsächlich. Ja. Das ist lustig, wenn man das sieht. Die es nicht sehen können, ich beschreibe es mal. Was ist die Berggitsch? Die Berggitsch, was ist das?
Das müssen die Mädels erklären, da bin
ich
raus.
Was ist Gitsch? Was ist Gitsch?
Gitschen ist das Tiroler Wort für Mädels.
Aha, die Bergmädels. Mädels, man darf Mädels sagen. Ja. Die Bergmädels. Also, und darüber steht eigentlich die Mädels, die Leidenschaft, der Wein. Und dann ist aber zweimal die durchgestrichen und dann drei Mädels, eine Leidenschaft, der Wein. Wer ist die dritte im Bunde?
Die dritte im Bunde ist die Brigitte Haferle. Die konnte uns leider nicht begleiten, weil sie daheim arbeiten muss. Ja, ganz liebe Grüße natürlich von ihr. Sie würde gern dabei sein, hat es aber leider nicht geschafft. Und deswegen auch der Name Berg, also B steht für Brigitte, E für Evelyn, R für Rosa und G für Gitschen.
Ah, ach so, guck mal, und Axel hätte gedacht, es geht um einen Berg, um einen Weinberg. Falsch.
Hätte ich Nein, gedacht, tatsächlich, ja.
Hättest du gedacht. Axel, was fällt dir ein zu den Attributen knackig, inspirierend, charmant?
Lars Heider, würde ich sagen.
Richtig. Und das ist das der Wein. Ihr macht, das ist euer Wein. Das heißt, ihr habt ihn selber gemacht oder ihr habt ihn in Auftrag gegeben? In Auftrag.
Gegeben. Wir haben ihn selber küvidiert.
Okay. Was ist da drin?
Es ist drinnen zwei verschiedene grüne Veltliner. Einmal ein sehr frischer, knackiger grüner Veltliner, einmal ein bisschen ein cremiger. Und dann ist noch 20% Riesling drinnen, so ein bisschen für die Säure, für die Knackigkeit. Und dann noch 10% Chardonnay für den charmanten Abgang.
Wow, charmanten Abgang. Wollen wir das mal, Michael riecht schon, wir schenken uns das mal ein. Ihr kennt es ja schon. Wir schenken uns das mal ein. Axel, hast du schon ein Glas?
Ja, ach, herrlich. Ich habe hier den Wein.
Ich kann mich an die letzte Folge schon, doch natürlich, Schloss Johannesberg. Oh. Schloss Johannesberg, der Gelblack. Oh. Leute, ja, der Gelblack. Ja. Oh, ich kau. Oh, das war toll. Aber mal sehen, heute. Michael, was riechst du? Was riechst du bei dieser Mischung aus Grünfeldliner, ja, Chardonnay?
Also die Cuvée ist ja erstmal so ein bisschen ungewöhnlich. Ja, gibt es ja nicht ganz so oft. Ich finde es spannend, auch wenn man Grüner Veltliner in unterschiedlichen Qualitäten, auch was die Kraft hergibt, weil die Rebsorte eben sehr, sehr vielseitig ist. Es ist nicht nur immer ein leichter Sommerwein der Grüne Veltliner, sondern die hochwertigen Veltliner, die es ja auch gibt in unserem Land, werden eigentlich mit zunehmendem Alter eher immer verglichen mit einem Chablis, auch von der Qualität, leider auch vom Preis ein bisschen. Ja, und von daher finde ich es erstmal schon mal sehr smart, dass man zwei. Und es ist auch mein erstes Mal, dass ich diesen Wein heute probiere. Und ich finde, er riecht erstmal auf jeden Fall frisch. Gar nicht so aromatisch. Ein bisschen vielleicht gelbfruchtig in der Nase. Du hast, und ich bilde mir wahrscheinlich immer ein, aber sobald Grüner Veltliner irgendwo in der Nähe ist.
Grüner Apfel.
Das ist so ein bisschen weißen pfefferig. Dafür ist es eigentlich ganz klassisch, diese Rebsorte. Und das habe ich jetzt hier auch in der Nase. Am Gaumen habe ich es noch gar nicht gehabt. Was sagen die Mädels, die Gitschen? Was sagen die Gitschen?
Also wir finden es auch von der Aromatik her nicht zu explosiv. Das wollten wir auch nicht. Und wir haben uns gedacht, wir machen so eine leichte, gefällige Aromatik. Wir haben es ein bisschen duftig. Ich spüre auch diese gelbe Frucht, diese leichte Würze, die der Michael angesprochen hat mit dem weißen Pfeffer. Ich habe ein bisschen Kamille, Akazie, Quitte auch. Nichts, was jetzt nicht eingebunden wäre, sondern einfach diese Frische, diese Leichtigkeit.
Das finde ich ganz interessant. Also anders als jetzt zum Beispiel beim Schloss Johannesberg, schmecke ich jetzt nichts Spezielles raus. Bei Schloss Johannesberg, da war ja so, dass man, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber da war ja so, was war denn das noch? Das war ja so, da gab es doch so einen sehr, sehr guten Vergleich. Was hatten wir dann noch, Michael? Wo wir noch alle, ach ja, Ahoi, pass mal auf, das muss ich euch erzählen. Gelblack, Schloss Johannesberg. Da hatte ja einer von uns Ahoi-Brause, Zitronengeschmack rausgeschmeckt. Ich glaube, es war Axel. Und ich hatte dann am Abend hatte ich einen Freund, der sagt, du musst diesen Wein mal probieren, schenk ihn diesen Wein ein und sag zu ihm, pass auf, ohne Scherz, sag zu ihm, schmeck mal, an was für einen Geschmack aus deiner Kindheit erinnert dich das? Und er trinkt es und sagt, ja, ist doch klar, Ahoi, Brausepulver, Zitrone. Da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Aber hier ist es tatsächlich so.
Ja, wäre einer für den Podcast
davon. Nee, na, doch. Aber hier ist es tatsächlich so, Michael, verbessere mich, es ist so eingeschlossen alles, dass man nichts, dass jetzt nichts sich in den Vordergrund drängelt.
Das ist sehr gut. Ich würde auch sagen, es ist wahnsinnig harmonisch, aber das ist am Ende immer entscheidend für einen guten Wein. Ich finde, es hat einen guten Grip, eine gute Länge am Gaumen. Es ist nicht cremig, aber es ist trotzdem nicht so abrupt im Abgang. Also es hat eine gute Länge und tatsächlich kommt hinten raus so eine Frische nochmal dazu, dass der Wein, finde ich, auch wenn er bei uns ist er jetzt eiskalt, also eigentlich noch fast zu kalt, aber der Wein hat einfach eine gute Kraft, eine Eleganz und trotzdem ist er was sehr Trinkfreudiges.
Ja, und er hat doch so was Kribbeliges. Und das Lustige ist, finde ich, dass du, wenn du lange genug schmeckst, bilde ich mir ein, schmeckst am, zum Ende raus dann irgendwie den Chardonnay. Am Anfang hat er diese Frische von so einem Riesling und ja, den grünen Veltliner, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht so gut grüne Veltliner kenne. Irre, wie das geht, dass man denkt, man hat irgendwie hintereinander erst einen Schluck Riesling von der Frische, dann einen Schluck Chardonnay und natürlich dieses Pfeffrige, dieses Grüne, ist es so ein bisschen Paprika auch dabei?
Ganz leichter. Weil das Wort Grün, die Nase ist für mich dann gelbe eher Paprika, gelbe, wenn ja. Über die gelbe. Hat Axel das gesagt?
Ja, Axel hat was gesagt. Ich hab's gesagt, aber mehr wegen der Farbe. Aber es ist echt so, dass, also keine grüne, aber gelbe, ja.
Ja, also wenn du das Gelbfruchtige nimmst, das ist natürlich, da ist sehr, sehr oft gelbe Paprika auch drin, so im Gedanken. Wenn du das Gelbfruchtig sagst oder das auch riechst, dann ist es eben gelbe Paprika. Natürlich auch gelbe Früchte, gelbes Steinobst, aber die grüne Paprika hast du eher nicht. Die hast du ganz oft bei so Sauvignon Blanc aus Neuseeland, da hast du dieses eher raue, aggressive bei der Paprika und hier wäre es eher die gelbe Paprika, ja.
Aber das tut doch mal bitte,
dass du sie den ganzen Abend eigentlich trinken kannst. Weil wenn das zu aromatisch ist, das nervt das irgendwann relativ schnell nach dem zweiten Glas. Und wenn die Weine aber so harmonisch sind und eingebunden und nichts dominiert, finde ich, dann ist das prädestiniert dafür, dass man sich den ganzen Abend ohne Weinwechsel trotzdem bei einem Wein nicht langweilt.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich, wenn ich jetzt einen Blindtest machen würde, eine grüne von einer gelben Paprika unterscheiden könnte.
Krass, aber kannst du das. Auf jeden Fall. Wenn du sie aufschneidest, Axel, schon willst du, ist ein krasser Unterschied, wirklich.
Sagt mir mal bitte, wie ist das? Ich hatte neulich in einem Podcast Cornelia Poletto und die hat gesagt, wenn sie Gerichte entwickelt, die Köchin, ne? Wenn sie Gerichte entwickelt, muss sie gar nicht kochen. Sie weiß im Kopf, wie sie schmecken. Ist es bei euch auch so? Wusstet ihr, als ihr sagt, wir machen so und so viel Prozent Chardonnay, so und so viel Prozent Riesling, die beiden grünen Veltliner. Wusstet ihr schon, wie das schmeckt und schmeckte es dann tatsächlich so, wie das in eurem Kopf war?
Nicht von Anfang an. Wir hatten zuerst immer viel zu viel Chardonnay mit drinnen und hatten es dadurch am Anfang sehr, sehr bitter.
Okay.
Und dieses Bittere wollten wir natürlich nicht im Wein haben und haben dann eigentlich vorzu den Chardonnay immer wieder reduziert. Genau.
Aber man macht sich erstmal so Gedanken, wir nehmen, 30% grüner Veltliner hier, 20% grüner Veltliner da, bisschen Riesling und dann mischt man das zusammen und probiert. Aber kann man es dann eigentlich gleich probieren oder muss man es einen Augenblick stehen lassen?
Also die Grundweine vom Weingut, die haben wir eigentlich schon vorverkostet, die kannten wir schon. Mhm. Und klar hat jede Rebsorte so ihren Charakter, ihre Stilistik und auf dem haben wir uns eigentlich am Anfang ein bisschen eingelassen und dann haben wir die einzelnen Weine verkostet und dann haben wir versucht, diesen Cuvée zusammenzustellen. Es hat natürlich auch eine Weile gedauert und Man kann eigentlich nie ganz sicher sein, wie es wird, weil ein Wein verändert sich ja noch einmal. Wenn er eine Zeit liegt, wenn man eine Zeit rastet, dann macht er noch einmal eine spezielle Reifephase durch, er legt sich und dann verändert sich der Geschmack noch einmal. Und das war eigentlich wirklich eine spannende Zeit, wo uns dann auch ein kleines Kribbeln aufgekommen ist, ob das auch alles so gut geht und so wird, wie wir uns das vorstellen. Aber im Endeffekt haben wir es eigentlich ganz gut getroffen, so wie wir uns das gewünscht haben, weil wir haben einen fruchtig, frischen, einen saftigen Wein kreieren wollen, der sehr harmonisch in sich ist und bei dem eben nichts so wahnsinnig raussticht. Keine übermäßige Säure, keine übermäßige Struktur auch, damit es einfach für viele Leute ganz zugänglich bleibt und einfach einen guten Trinkspaß bereitet.
Wir haben es ganz gut beschrieben. Ich habe jetzt ein bisschen, wenn ich in der Nase, Minze. Hab nur ich das? Michael schon wieder so, Weißt du, Michael, du hast das Ahoi-Brausepulver letztes Mal nicht gerochen. Sagen wir, wie es ist.
Du bist der Meister, da würde ich gar nicht in Frage stellen. Mich würde interessieren, wie viel gibt es überhaupt davon? Die Frage von Axel stelle ich nicht. Und wo ist das genau? Wo ist der Wein genau gewachsen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo kommt der her?
Also kommen tut er vom Weinviertel Österreich. Das ist ungefähr 70 Kilometer nördlich von Wien, direkt an der tschechischen Grenze. Das ist in Seefeld-Kadolz und da haben sie eine besondere Lage, die heißt Steinbügel. Und da ist auch dieser Weinkeller und der ist auch schon seit 1640 dort. Also wirklich ganz spannend auch zum Anschauen. Und ich war mit Freunden ein Jahr vorher dort und habe dieses Weingut besucht. Und da ist mir das dann am Ende angeboten worden, dass wir zusammen eben einen Cuvée kreieren können.
Und man gehört, dass mir eben das Weinglas umgefallen ist, hat man nicht gehört, ne?
Nein.
Ja, gut, das ist gut.
Ausläuft. Pass auf, deine Bücher.
Ja. Entschuldigung.
Aber ihr habt diesen Cuvée sozusagen kreiert. Heißt das, dass ihr euch, also ist das wie eine Mini-Firma oder wie ein Mini-Produkt, was ihr auf den Markt bringt, also wo ihr richtig Invest hinter habt und ins Risiko gegangen seid?
Ja, also wir haben das erste Mal gemacht und wir haben eigentlich auch mit viel weniger Weine angefangen. Also wir am Anfang hat es immer geheißen vom Weingut, wir müssen eine Mindestbestellmenge nehmen, waren dann ein bisschen unsicher, haben gesagt, naja, wir sind noch nicht sicher, ob wir so viel verkaufen und haben gesagt, okay, das Weingut wollte, dass wir, was war das, circa 500 Flaschen nehmen. Wir haben dann gesagt, ja, ob das auch geht, dass wir mal nur mit 300 anfangen, weil wir haben uns einfach da noch nicht so drüber traut. Und ja. Wir haben dann, das war im März, haben wir den Wein gemacht. Genau, und dann hat es geheißen, okay, sie schicken uns nochmal eine Fassprobe und dann können wir entscheiden, ob wir den Wein jetzt wirklich nehmen wollen oder nicht. Und es war ganz lustig, weil eine Woche später hat uns dann der Weinkellermeister angerufen und hat gemeint, ich habe den Wein jetzt schon fertig gemacht, weil der ist so gut, egal, wenn ihr es denn nicht nimmt, dann verkaufen wir den.
Cool. Ah, sehr gut. Und sind die Flaschen weg, die 500 Flaschen, sind die weg?
Ja, es sind schon wieder die nächsten 800 Liter bestellt.
Wow. Ja. Okay, aber also eigentlich seid ihr ja Sommeliere. Das heißt mit anderen Worten, also das normalerweise macht ihr was? Beratet ihr? Gut, Michael, das ist, weil ich so lange mit dir zusammen bin, fange ich an, die deutsche Sprache zu verlernen. Das ist nicht gut. Also ihr beratet Leute, welchen Wein sie trinken sollen. Normalerweise.
Ja, genau. Genau.
Also
ich bin im Hotel tätig, also ich mache die Restaurantleitung und bin der Sommelier dort. Und die Rosa?
Ja, ich habe auch 10 Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt mache ich mehr Privatverkostungen und auch mit Käse, ganz spannend. Mhm. Und da lernen wir halt auch viel über den Geschmack der Leute. Was schmeckt, wie kommt der Wein an, was ist wichtig beim Wein? Und dann haben wir uns gedacht, wir trauen uns einmal ran an so ein Projekt, weil Wein zu machen und zu kreieren ist doch noch einmal was anderes als nur Weinberatung. Also es ist echt eine spannende Sache gewesen.
Könnte ich eigentlich mir jetzt, sagen wir mal, ich kaufe mir jetzt einen guten Chardonnay, ich kaufe mir 2 gute Rieslinge und ich kaufe mir noch einen Grünfeldliner und schütte mir das selber zusammen, mache mir meine eigene Cuvée, geht sowas? Theoretisch ja.
Theoretisch ja.
Schmeckt nur nicht.
Genau.
Aber wieso schmeckt das bei euch? Und wenn Axel und ich jetzt, Axel nimmt seinen Lieblingswein, ich nehme meinen Lieblingswein, der Michael nimmt den Lieblingswein und dann schüttet man zusammen und guckt mal.
Also aus 3 guten Weinen kann wahrscheinlich kein schlechter werden. Okay. Aber die richtige Abstimmung ist da schon ganz, ganz wichtig. Und da gibt es ja auch diese Weinberater, die nichts anderes machen, als Grundweine zu küvettieren, wie zum Beispiel ganz bekannter Michel Roland. Und auf die Feinabstimmung kommt es oft mal an.
Gut. Also ist es ja tatsächlich so, nur weil du 3 tolle Sachen zusammenhaust, heißt das noch immer nicht, dass das Ergebnis dann nochmal das potenziert, sondern da muss man eben schauen, ich brauche die Frucht von dem einen, ich brauche das Tannin von dem anderen, der mir alleine zu bitter wäre, aber in der Kombination dann wieder eigentlich, wenn beide sich gegenseitig dann das Ganze besser machen, das ist ja auch die Funktion eines Sommeliers, dass er das Essen und den Wein in der Kombination ein größeres Erlebnis schafft als beides individuell für sich, und das ist ja unser Hauptjob. Von daher, ganz so einfach ist es nicht. aber wenn man natürlich im Kopf irgendwas hat und das funktioniert und der Kellermeister dann sogar sagt, das ist so gut, wir machen es auf jeden Fall, das ist schon immer, finde ich, dann also ein Ritterschlag, dass man sich das also schon sehr gut zurechtgelegt hat. Wo kann man die Flasche kaufen und was kostet der Wein? Kann man überhaupt den Wein kaufen? Entschuldigung, die Frage, schau mich so an.
Also ja, man kann ihn bei uns im Hotel kaufen oder auch bei der Rosa zu Hause oder eben auch bei der dritten von uns im Bunde, bei der Brigitte. Die hat einen Weinhandel in Tirol, in Ried am Inntal, und da kann man ihn auch kaufen. Kosten tut die Flasche 11,40 Euro.
Das ist so ein Preis, wo auch Axel sagen würde, nimm ich. Sehr gut,
pass auf. Ich finde ihn sowieso wirklich sehr gut.
Für 11,40 geht er. Wenn er jetzt 18 Euro gesagt hätte, hätte ich gesagt, meine Güte, Schritt weg.
Lass mich doch mal reden. Nee, ich finde den erstaunlich günstig. Ich hätte gedacht, der wäre teurer. Wirklich.
Ja. Also man kann ihn auch bestellen. Es gibt eine Webseite, die heißt www.bergkitchen.at, und da verschicken wir auch Dreier- bzw. Sechser-Kartons in die Welt hinaus.
Genau. Mick, das war dieser kleine Werbeblock, der von Axel Leonhardt präsentiert wird, von dem Hemdenhersteller von. Wollen wir jetzt mal zusammen drei tolle weitere Weine probieren? Das machen wir als nächstes. Wir haben insgesamt heute zwei weiße. Ja, zwei rote. Wahrscheinlich trinken wir jetzt wahrscheinlich den weißen. Ne?
Genau, es gibt einen Sauvignon Blanc und die Frage war gar nicht so einfach, quasi was serviere ich oder was probiere ich, vor allem wenn ich jetzt zwei Profis daneben habe. Wir haben ja mit Henrik Thoma und Gerhard Retter schon zwei Top-Sommeliers gehabt und jetzt haben wir eben zwei Top-weibliche Sommeliers, umso spannender. Dann brauche ich nicht so viel reden, sondern können dann, dass die Mädels, weil die heißen ja die Berggitschen, übernehmen. Und ich habe jetzt einen Sauvignon Blanc aus Slowenien. Und das ist eigentlich ein bisschen fast ungewöhnlich, weil wahrscheinlich viele unserer Hörer das noch gar nicht kennen, dass das überhaupt geht. Und der heißt Koles und kommt von Vino Gross. Michael Gross ist der Winzer. Und ist circa 1,5 Stunden von der steirischen Grenze entfernt. Und das hat die Familie Gross in 2005 gekauft, die ersten Flächen. Und seit 2011 macht Michael Gross, einer der beiden Brüder, Hannes ist der zweite, der Vater hat das übergeben an die beiden Söhne. Und der eine macht das vor allem in der Steiermark und der andere macht das vor allem eben auch in Slowenien. Und dieser Koles, den haben wir eben heute im Glas. Und ich habe gedacht, wir wollen irgendwie das machen, was quasi nichts zu tun hat mit dem Wein davor. Das heißt, wir haben einfach deutlich mehr Aromatik, deutlich mehr Frische und vor allem mal einen Wein aus Slowenien, das man eben gar nicht so gut kennt in der Weinwelt tatsächlich, auch in Europa nicht. Und die Böden sind aber sehr, sehr ähnlich wie in der Steiermark. Das Weingut Thement, auch ein bekanntes steirisches Weingut, hat ja die Fläche, die Lage Zirek, die zum großen Teil auch in Slowenien ist. Und nur weil die politische Grenze da ist, heißt ja nicht, dass der Boden sich ändert. Das sind also sehr, sehr ähnliche Verhältnisse, nur halt, dass das Image des slowenischen Weines nicht so hoch ist wie die des österreichischen und deswegen die Weine teilweise auch noch relativ günstig sind für das, was sie bringen. Und das wollten wir eben jetzt auch mal einmal den Beweis anbringen.
Cool. Er riecht nicht ein klassischer Sauvignon Blanc. Für mich völlig überraschend. Ich hätte jetzt nicht getippt, dass es Sauvignon Blanc ist in der ersten Nase, oder rieche ich einfach nur schlecht?
Für mich auch kein ganz klassischer Duft nach Sauvignon, aber ich rieche ganz viele Kräuter, ich rieche Würzigkeit und bei uns ist der Wein relativ kühl und ich habe ihn jetzt ein bisschen gewärmt und zu wärmen versucht und es kommt dann auch so ein bisschen eine reife Stachelbeere raus. Also so im Ansatz sind dann schon wieder diese Sauvignon-Marker zu erkennen.
Du hast für die es nicht sehen können, du hast es richtig in die Hände genommen. Das kann man machen, man kann dann richtig mit der Körperwärme und das bringt schon richtig was?
Genau, also man kann mit den Händen den Wein ein bisschen wärmen, wenn man das Glas schwenkt und dann hat man natürlich die Chance, dass man auch mehr von der Aromatik tatsächlich spüren kann.
Stimmt, irre.
Ich habe gerade so ein bisschen an so grüne Oliven oder so einen Olivensaft gedacht, ne? Weiß ich, wenn ihr das mögt, ob ihr das vielleicht auch habt. Also es ist jetzt nicht primär die Frucht, sondern es ist deutlich komplexer. Vielleicht ein bisschen Zitrus, aber dieses
Mmh, ganz schön bitter, das Zeug hier.
Zunge, so links und rechts vorne auf der Seite, vielleicht auch die grüne Olive.
Aber ja, aber ich meine, aber Olivensaft ist jetzt nicht so, wo man sagt, das trinke ich jetzt gern.
Im Gegensatz zur Heubrause, wo sich erwachsene Menschen wahnsinnig drüber freuen.
Wurstwasser.
Axel, trink das mal bitte. Ich würde mal wissen und dann sag, also puh, ist also meins da, ich.
Lieber Berggitschen, gell?
Ja. Oder? Das ist schon ein spezielles Ding.
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wonach es schmeckt. Warte mal.
Ja, die Evelyn hat ja richtig gesagt. Ist auch kräftig.
Relativ viel Alkohol schmeckt man raus. Und auch die Zitrusnote ist relativ im Vordergrund. Und er bleibt auch sehr lange am Gaumen liegen von der Säure her.
Schmeckt er dir?
Also er ist schön frisch. man braucht sicher das richtige Essen dazu, weil sonst ist er schon ein bisschen schwer. Den jetzt alleine, ohne Begleitung dazu zu trinken, ist sicher ein bisschen schwieriger.
Okay.
Ja, weil der Alkoholgehalt einfach wirklich sehr im Vordergrund ist und das, obwohl er so kühl ist. Und
das könnt ihr, ihr schmeckt raus, wie viel Alkohol er, also du schmeckst jetzt schon, dass der mehr Alkohol hat, ja?
Ja. Krass. Ja.
Wie viel hat er, Michael?
Ja, 14, ne?
14. Ja. Das ist viel für ein Sauvignon Blanc, ne? Oder?
Ja, für einen Weißwein.
Ja, das ist immer die Frage, ist das viel, also so pauschal kannst du nicht sagen, ist das viel für ein Sauvignon oder für ein, es ist kein leichter Wein, klar, aber wir haben jetzt gerade den Sauvignon Blanc von Cantina Terlan zum Beispiel bekommen, den aktuellen Jahrgang, Quarz heißt der, also ein Prestige, einer der bekanntesten Sauvignon Blanc in Italien, da steht 14,5 auf dem Etikett, also ist immer die Frage, ist es eingebunden oder nicht, aber wie schmeckt man den Alkohol, wenn es leicht ein bisschen bitter wird dann am Abgang und ein bisschen warm, also so richtig, du merkst dann, dass es hier so ein bisschen warm runter wird. Ich finde es aber, also ich mag den Wein, klar, ich mag auch den Winzer wahnsinnig gerne. Ich finde das Projekt super spannend. Die Rebstöcke sind circa 10 Jahre alt, das ist also nicht wahnsinnig alt, aber man merkt jetzt schon, dass eben, und das hat die Evelyn ja auch gesagt, dass schon eine gute Länge da ist. Also der Wein hat schon eine Kraft und die kommt nicht primär vom Alkohol, sondern das ist schon immer aus dem Extrakt auch. Und von daher sollte man das schon mal gesehen haben und schon mal gehört haben, weil ich glaube, da kommen noch große Sachen auf uns zu. Und ich finde, sieht auch schick aus. Axel hat die Flasche da, da siehst du richtig, das sieht so ein bisschen wie so ein Amphitheater, richtig die steilen Lagen und die sind auf den Etiketten immer, er macht auch viel vom Hint, sieht man also wirklich, wie es da aussieht.
Schwarz-Weiß, ne? Auch noch
genau,
schwarz-weiß. Etikett ist ja immer sehr edel. Ist es denn besonders günstig?
Nach dem Berggitschen fühle ich mich jetzt schlecht, wenn ich sage, dass ich glaube, kostet 19 Euro, um und bei 19 Euro kostet der Wein. Das ist.
Aber ist jetzt für euch beide, ist jetzt so eine Challenge zu gucken, Berggitschen ist ja am Ende der Sieger. Also ich würde sagen, für mich ist jetzt Berggitschen immer noch auf Platz 1. Wir haben erst 2 Weine getrunken und Michael also? Wird sagen, darauf kommt es nicht an. Ich weiß.
Doch, darauf kommst du an. Wir machen mal dieses Challenge heute, oder? Also Bergkitchen.
Bergkitchen ist
vielleicht. Muss ich Michael ein bisschen in Schutz nehmen, weil es sind doch 2 ganz verschiedene Weine und Bergkitchen ist halt ein Wein, der jetzt getrunken wird und der Sauvignon ist vielleicht ein Wein, den man vielleicht noch 5-6 Jahre Zeit geben muss, damit er wirklich sich gut entwickeln kann, sein volles Potenzial ausschöpfen kann, dass sich alles gut einbinden kann, dass das die ganze Struktur sich einfach ein bisschen harmonisiert. Also ich glaube, kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen.
Das muss man sagen, das stimmt. Bei eurem Wein, den konnte man einschenken und gleich trinken, der war gleich da. Und bei dem hier merkt man jetzt schon, nach 15 Minuten schmeckt der auch schon wieder anders, nicht mehr, das muss ich sagen, nicht mehr ganz so bitter, nicht mehr ganz so schwer. Also der muss erstens ein bisschen atmen und zweitens, Michael, noch ein bisschen liegen.
Ja, auf jeden Fall. Die Menschen neigen dazu, gerade bei der Rebsorte Sauvignon Blanc, die ja sehr über die Frische kommt, das viel zu jung zu trinken. Und das trifft für viele auf jeden Fall zu, auch für viele, sag ich mal, neuseeländische Sauvignon Blancs, die fallen dir nach 2-3 Jahren wirklich auseinander. Aber das sind Qualitäten, die wirklich durch die Flaschenreife noch absolut profitieren. Und der Michael macht das mit seiner Frau Maria in einer so einer Akribie und in so einer Leidenschaft, dass man einfach zu einem relativ jungen Zeitpunkt, wie wir es heute haben, die Weine jetzt schon zu verkosten, und das sollte man sich schon mal hinlegen, weil die werden auch teurer werden, weil es das auch hergibt, weil die Rebsorte nach wie vor doch sehr im Trend ist. Sauvignon Blanc, auch in Deutschland ist das bei den Winzern in der Regel sehr schnell oder meistens als erstes ausverkauft. Die Leute mögen schon dieses eher Fruchtige, wobei der Wein eben schon sehr, sehr ernsthaft ist. Und hinter dieser Frucht dann am Gaumen, und das merkst du auch eben, ja, sehr viel Extrakt und Seriosität kommt. Und das ist für mich jetzt, ich bin jetzt nicht der große Sauvignon Blanc-Liebhaber, und das ist für mich aber schon ernsthaft und spannend. Und natürlich haben auch die Mädels recht, dass das Essen dazu auf jeden Fall dem Wein auch gut tut. Ja. Aber was mich immer nervt, ist, wenn man zwei Weine miteinander vergleicht, weil der eine hat...
Deshalb machen wir es ja übrigens. Nur deshalb machen wir es, Michael.
Aber ja, so ist das.
Das ist der einzige... Aber das ist ja... Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Weinkenner. Vielleicht kriegt man das nicht so mit, aber das ist so. Aber wenn ich dann die Weine habe, natürlich vergleiche ich die miteinander. Und natürlich frage ich mich, was war denn der beste Wein jetzt für mich? Oder welcher schmeckt mir jetzt gerade am besten? Deswegen...
Das ist ja legitim, genau. Aber das ist halt so, man ist zu schnell dann, dass man irgendwas abhalftet. Also wenn wir den Bergitsch jetzt nicht hätten und mit dem Sauvignon Blanc starten würden, wäre es jetzt wahrscheinlich der beste Wein bis jetzt, wenn es jetzt nur den einen gegeben hätte. Aber das ist halt immer so, je mehr Weine du am Tisch hast, umso mehr neigst du dazu zu vergleichen. Und dann ist es eben manchmal nicht einfach, dass einzelne Weine ein bisschen unter Wert geschlagen wird. Aber das ist völlig menschlich und nachzuvollziehen auf jeden Fall.
Wollen wir mal eine Frage der Zuschauer? Heute gibt es viele Fragen. Ich weiß nicht, wie viel wir schaffen, ob wir wieder drei machen oder fünf. Irre Fragen heute. Irre Fragen. Eine Frage. Und ich hoffe, ihr könnt die beantworten und ihr könnt sie mit Ja beantworten. Haben Weine Vitamine?
Weil jetzt kommen die Mädels am Zug.
Da denkt man natürlich, spinnen die Leute. Aber klar, es sind ja Weintrauben drin. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben Weintrauben Vitamin C. Ist das auch in so einem Wein drin? Ist das jetzt gut, gegen, wenn die Erkältungszeit kommt? Hilft es vielleicht sogar gegen Corona? Ich weiß es nicht. Haben Weine Vitamin C? Oha, da gucke ich aber in drei leere Wein, Gesichter.
Wein hat Vitamin C, ja. Ascorbinsäure.
Siehst du? Mhm.
Stimmt.
Stimmt.
Aber ob das jetzt ausreicht für das Immunsystem,
ist wieder es kommt auf die Menge an.
Das ist so, ja, genau.
Aber tatsächlich hat Wein, das ist ja toll, man kann also sagen, Wein hat Vitamine. Dazu passt die zweite Frage, klassisch, dass die noch nicht gestellt wurde oder komisch. Was ist Weinstein? Was ist Weinstein?
Also, gar nicht mal so einfach zu erklären.
Weinstein ist ein großer Prozent. Aber
es gibt im Wein verschiedene Säuren, und ich glaube, das eine davon heißt irgendwie kristallin oder so. Und wenn man diese Säuren, wenn man den Wein im Tank, wenn der noch nicht abgefüllt ist, auf eine gewisse Temperatur abkühlt, dann fällt eben genau dieses Kristallin, diese Säure fällt dann aus, und das ist dieser Weinstein. Und auf jeden Fall hat es aber gar nichts mit der Weinqualität zu tun, wenn man
das in einer
Flasche findet. Genau. Das hat einfach damit zu tun, dass es vielleicht nicht eben in dieser Flasche auskristallisiert ist. Es liegt oft eben an diesen Temperaturschwankungen. Aber auf jeden Fall, wenn es stören sollte, einfach mit einem Dekanter arbeiten vielleicht. Und ansonsten ist es eigentlich immer auf dem Flaschenboden. Und da muss man einfach mit dem Ausschenken ein kleines bisschen aufpassen, aber hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun.
Okay, da muss man es auch nicht versuchen, irgendwie aufzuschütteln oder so, oder das löst sich nicht wieder auf.
Ganz das Gegenteil, man sollte eher versuchen, die Flasche dann zu stellen und eben vorsichtig auszuschenken. Es ist quasi in der Produktion, wenn man das richtig runterkühlt oder wenn das eben nicht passiert, dann kann es schon sein, und das ist eigentlich nicht gewollt vom Winzer. Und ich habe auch schon Weine gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, ich mag das jetzt nicht haben. Ich habe das wieder zurückgeschickt, weil wenn du also schon relativ früh dann schon sehr viel zum Beißen hast, oder mehr zum Beißen als zu trinken, dann ist es natürlich auch für die Ästhetik nicht so schön. Und die Weingläser müssen gewechselt werden, schon relativ früh. Wenn man nicht alles immer dekantiert, und dann ist immer die Frage, passt die Karaffe in den Kühlschrank? Diese Thematik hatten wir schon. Von daher ist aber völlig richtig. Also die ganze chemische, genau weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber es hat eben nichts mit der Qualität zu tun des Weines. Also man muss sich da nicht schrecken oder sagen, das kann nicht mehr gut sein, sondern das kann man soll es nicht beißen, logischerweise. Also es ist ästhetisch eben nicht so schön.
Genau. Gut, was trinken wir als nächstes? Wir gehen zu den Rotweinen über.
Ich dachte, es gibt noch eine Frage jetzt.
Ich kann noch eine Frage nachschieben. Eine Frage, ja. Auch interessant. Schrieb eine Leserin, ihr Bekannter würde halt im Restaurant immer einen leichten Wein bestellen. Ob das nicht gefährlich sei, denn was sei denn eigentlich ein leichter Wein? Ist das automatisch, also wenn man bei euch jetzt einen leichten Wein bestellt, was könnt ihr alle drei einmal erzählen? Ich komme jetzt, sag guten Tag, ich bin Vegetarier, ich hätte gerne einen leichten Wein. Vegetarier ist einfach. Was bringt ihr dann? Von rechts nach links, wer will anfangen? Schön nah das Mikrofon heranhalten,
ist wichtig. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ob jetzt der Alkoholgehalt auch gemeint ist, gell? Oder ob es jetzt einfach auch ein Wein gemeint ist mit wenig Tanninen, der was einfach leicht süffig zum Trinken ist. Da gibt's halt auch wieder sehr viel. Da geht's ja
schon los, oder? Genau. Also würdest du dann fragen? Also ich sage nicht, also so leicht, so ein bisschen was Beschwingtes, was zum Sommerpass brauche ich.
Was kriege ich dann?
Genau. Nee, süffig, nicht so süffig. Es muss auch schon leicht. Es muss alles in allem leicht sein. Also leicht, nicht so viel Alkohol, nicht, dass ich morgen Kopfschmerzen habe. So sagt dann der Kunde, der Gast, der Patient.
Kopfweh kriegt man meistens, wenn zum Beispiel Weine viel Tannin haben natürlich oder auch Histamin. Hat natürlich oft auch was mit dem Schwefelgehalt zu tun. Aber prinzipiell leichte Weine ist natürlich jetzt speziell in Deutschland der Spätburgunder, Pinot Noir, oft schön leicht ausgebaut, wenn wir jetzt bei den Rotweinen sind.
Also das ist ja die scheine Frage. Leichter Wein kann sowohl ein Rotwein als auch ein Weißwein sein. Das ist nicht automatisch ein Weißwein. Okay,
nein,
gut.
Nein, natürlich. Kann natürlich auch ein Rotwein sein. Und gerade die Pinot Noirs sieht man ja oft auch an der Farbe her, sind nicht so intensiv, sind oft auch schön leicht ausgebaut. Meistens ist er besser, wenn er vom Stahltank her ausgebaut ist. Sie sind nur immer viel leichter, als wie wenn sie jetzt zum Beispiel vom Holzfass sind. Oder aus dem Barrique-Fass
ausgebaut. Wir trinken jetzt mal den nächsten Wein und fragen dann nochmal weiter, was ein leichter Wein, was dann die beiden anderen Sommeliers, wobei Michael ist ja, du bist auch ein Sommelier, Michael. Du bist ja irgendwie Diplom-Sommelier, hast du uns ja mal erzählt. Nein. Was trinken wir jetzt? 187 Straßenband oder was trinken wir jetzt?
Nee, wir trinken Tirol de Go.
Tirol de Go?
Von Elisabetta Foradori. Weil ich wollte unbedingt quasi, die Rosa hat ja lange in Tirol gearbeitet, in Italien gearbeitet, einen italienischen Wein auch mitbringen. Und der Leutascher Hof von der Evelyn und von ihrem Mann, dem Gigi, meinem ehemaligen Schulkollegen und Internatskollegen, im Biohotel gibt es nur Bioweine und das ist eben auch ein Biowein. Ich glaube sogar Demeter, ich weiß es nicht, ist es? Der genau hat der Axel hat die Flasche jetzt, glaube ich, drüben. Also ja, genau, ist sogar Demeter. Genau. Ist eine der Pionierinnen des naturnahen Weinbaus. Und das ist jetzt aber auch schon ein bisschen die Antwort auf deine Frage vorhin. Das ist nämlich ein leichter Wein, zumindest auf dem Etikett steht 12,5 Alkohol. Das wäre also für einen Rotwein relativ wenig, muss man so sagen. Und die Rebsorte Tirol de Go, auch das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man es nicht ganz so gut kennt, aber es ist eine autochthone Rebsorte aus der Region. Es gibt unterschiedliche Definitionen, woher die kommt, aber es ist höchstwahrscheinlich eine Übersetzung für Tiroler Gold. Und die zwei Damen neben mir kommen aus Tirol und das fand ich so passend und so schön, dass ich also ein bisschen Tiroler Gold mit ihnen trinken wollte.
Das ist so schlimm, Axel und das müsst ihr wissen, Axel und Michael, das ist ja, ich warte in diesem Podcast darauf, dass einer von beiden, einer Winzerin oder einer Sommeliere einen Heiratsantrag macht. Axel war mal so kurz davor.
Ich war so kurz davor.
Du warst so kurz davor.
Sie hat einen Freund und der ist Musiker, also ich glaube, der ist extrem cool.
Da hatte ich Theresa. Richtig? Ja, Theresa. Ja. ganz stark, ich rieche ganz, ganz stark. Ich möchte jetzt am liebsten runterlaufen und mir einen Kaiserschmarrn machen und dann schön Zwetschgen drüber träufeln. Oder? Das ist irre, finde ich. Das ist irre.
Das riecht glaube ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wonach es riecht. Nach Malaga-Eis.
Malaga-Eis ist gut. Richtig. Ja. Eingelegte Rumrosinen.
Ja, irgendwie sowas.
Ich finde, es riecht auch so ein bisschen rauchig, auch ein bisschen pelzig. Also es riecht fast schon ein bisschen pelzig. Und ich finde aber, ich habe auch so ein bisschen Kirschfrucht auch dabei.
Also schwarze Kirsche habe ich auch.
Und schwarze Kirsche? Ein bisschen,
ja, reife Zwetschge. Jetzt wollte ich nur fragen, Michael, weißt du, war der Wein in der Amphore? Mhm. Okay. Mhm. Ist ja ganz eine coole Amphore. Ist eine ganz alte und traditionelle Art, den Wein auszubauen. Das sind so ganze, ganz große Tongefäße. Und das Coole daran ist, dass die auch einen Sauerstoffaustausch haben, wie beim Holz. Und nur das Holz gibt halt relativ viel Geschmack auch oft einmal ab und Struktur. Und das macht die Amphore auf eine andere Art und Weise. Und ist ganz, ganz cool, weil die haben den ganzen Keller voll mit Amphoren. Und wenn man diesen Unterschied so ein bisschen schmeckt und auch der Wein, finde ich, hat eine ganz eigene Struktur. Was sagt ihr dazu? Wie schmeckt euch das?
Du musst das erstmal erklären.
Ja. Du hast jetzt geschmeckt, dass der Wein schon im Holz war, aber dass es kein Fass war, sondern eine Amphore? Also das hast du gerade geschmeckt?
Damit war er nicht im Holz, oder? Die Amphore ist ja nicht aus Holz, oder?
Genau, ist ein Tongefäß.
Ja, nee, schon. Genau, aus Ton. Aber also das hast du gerade einfach nur übers Schmecken rausgekriegt? Also,
ja.
Ich weiß natürlich, dass das Weingut auch Amphoren hat. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Wein in der Amphore ausgebaut ist, aber für mich hat es jetzt überhaupt keinen Holzgeschmack oder so etwas. Aber man schmeckt halt dieses leicht rauchige, etwas, was man vielleicht am Anfang nicht so genau definieren kann.
Aber diese schwarze Kirsche ist ja auch extrem dominant jetzt. Also Wahnsinn.
Und auch wenn was Symbolisches, also was so was Greifendes, so Grip am Gaumen, was, ich weiß nicht, in welcher Temperatur du es hast, aber wir haben es relativ kühl und ich mag das aber auch in dieser Temperatur es zu trinken. Der Wein hat vielleicht bei uns 14 Grad oder so, 13, 14, und dadurch ist so eine Frische enthalten und ich habe das schon vor vielen Stunden aufgemacht, weil das der wirklich Luft braucht, aber eben so gar nicht fett ist. Ist so elegant und schlank und die Rebsorte ist eben so speziell, auch eigentlich mit nichts zu vergleichen. Und ja, also ein Wein, den man, glaube ich, ja, so nicht kennt. Und jetzt sind wir schon so wirklich mittendrin, Sauvignon aus Slowenien und dann so einen Amphoren ausgebauten Teroldego aus dem Norden Italiens. Das ist schon spannend.
Wo siehst du genau? Und ich darf dann nochmal sagen, was mir wichtig ist, Weißweine trinkt man oft zu kalt und Rotweine zu warm. Das ist
immer
so ein Satz, den ich vielleicht nochmal sagen sollte an dieser Stelle.
Eine ständig steigende Lernkurve mag ich total. Perfekt.
Was kostet denn die Flasche?
Der kostet 30 Euro. Genau. Und ist jetzt, es gibt auch schon 2018, also das ist quasi jetzt 4 Jahre später nach dem latest Release. Und trotzdem ist das noch sehr, sehr jugendlich. Also wenn du das jetzt nicht weißt, was draufsteht, könntest du auch meinen, das ist ein ganz frischer Wein, ne? Weil der ja null noch an Reife hat. Der ist so jugendlich, dass das wirklich auch spannend sein wird, wie der Wein eben reift.
Und irre ist, finde ich, wirklich, dieser Kirschgeschmack ist wirklich irre. Entschuldigung, Axel.
Ja, ja. Welcher Jahrgang war das jetzt?
2014.
2014, ne?
Okay. Ein guter Jahrgang. Wir erinnern uns, Michael, was war 2014?
Da wurde Deutschland Weltmeister.
Zum Beispiel. Ich hatte irgendwie an die Hanse Lounge, an den Umbau der Hanse Lounge gedacht, aber du nennst die wichtigsten Dinge.
2014? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass Österreich
nicht mitgespielt hat. Michael, vielleicht, wenn du das Mikro noch ein bisschen. Ihr macht das Mikro immer weiter weg. Das ist nicht gut für Axel und mich, die wir schon ein bisschen schwerer hören. Michael, wenn ich zu dir in die Hanse Lounge kommen würde und sage, ach gut, also Herr. Michael.
Kutey. Axel kann das so gut. Also Kutey. Eigentlich müsste mich Axel immer anmoderieren, das wünsche ich
mir. Machen wir nächstes Mal. Ja. Herr Kutey, ich bin in so einer Stimmung, ich habe so viel Stress gehabt, ich muss mal, aber so einen ganz leichten, schönen Wein. Was würden Sie mir da empfehlen?
Ja, also die Evelyn hat es schon angedeutet und das ist total, das Thema ist wirklich komplex, weil es gar nicht primär mit dem Alkoholgehalt zu tun hat, wie ein Gast einen leichten Wein empfindet. Ja, also es gibt Leute, die, da machst du wirklich einen fetten Wein auf, einen fetten Chardonnay, der auch 14 Alkohol hat, und dann sagen die, oh, der ist ja gar nicht mal so kräftig. Und du denkst so, oh, ey, viel kräftiger haben wir gar nicht. Ja, also und da muss man dann eben schon wirklich drauf schauen. Die Säure ist meistens eben ein Punkt, der den Menschen eher mehr Säure, dass es eher leichter ist, unabhängig mal vom Alkohol oder beim Rotwein Holz. Je mehr Holz, umso kräftiger, egal was beim Alkohol draufsteht. Aber ich glaube, generell bei Weißwein müsste das immer unter 13 sein und beim Rotwein immer unter 14. Dann würde das unter zumindest einigermaßen leicht reingehen. In Deutschland hat man ja das Glück, dass man auch trockene Weißweine findet, auch unter 12, ja, aber das ist hier schon, sowas gibt es in Kalifornien nicht zum Beispiel, ne? Dass man das eine volle physiologische Reife hinbekommt und dass der Wein trotzdem komplett durchgärt und man dann eben einen trockenen Wein hat mit so wenig Alkohol. Also ich würde schon immer fragen...
Ja, und dann? Okay, was würdest du dann fragen?
Würdest du sagen, also, ich liebe immer die Frage, was trinken Sie denn sonst so gerne? Weil dann wüsste ich so ein bisschen in die Richtung, wer sagt, so, wissen Sie, ich mag diese leichten Weine, die...
Ja. Grauburgunder, Herr Coutet, Grauburgunder. Ich liebe Grauburgunder. Wir trinken eigentlich zu Hause nur Grauburgunder.
Ja, dann sage ich, was für ein spannendes Leben Sie haben. Da beneide ich Sie erstmal drum. Aber auch da finden wir noch das Richtige für Sie. Aber ich würde mich interessieren, was die Rosa denn empfehlen würde.
Rosa, pass auf, jetzt machen wir für dich ein bisschen schwieriger. Weil ich sag dann, also, ach Mensch, schön hier bei Ihnen im Restaurant und ich möchte einen leichten Wein haben, aber mit unter 20 Euro, nicht so viel Säure und also Sauvignon Blanc und Grauburgunder geht gar nicht. Und so, was bringst du mir dann?
Dann bringe ich wahrscheinlich irgendeine autochthone Rebsorte wie Blatterle oder einen schönen Kärntner, der oft mal total unterschätzt wird, nicht ganz so viel Säure hat, immer eine tolle Frucht hat und relativ ausgeprägt ist, aber nie zu hart rüberkommt. Aber wie der Michael und die Evelyn schon gesagt haben, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich mag lieber einen leichteren Wein, dann muss ich echt als Sommelier noch einmal ein bisschen nachhaken und nachfragen, weil das kann einfach so viel bedeuten. Mhm. Und das ist einfach auch, glaube ich, ein bisschen so dieses Feeling, was man als Sommelier auch haben kann, dass man aus den Leuten ihren Geschmack so ein bisschen rauskitzeln kann.
Vom Aber erklär mir, das ist interessant. Also wir probieren es jetzt mal aus. Axel hat jetzt einen leichten Wein bestellt und jetzt kitzel mal bei Axel raus, was er mag. Mal sehen, wie das geht. Wir hören euch zu, wenn es euch nicht unangenehm ist.
Ja, Axel. Rosa. Was hättest du denn gern für einen leichten Wein? Einen roten oder einen weißen?
Nee, ich hätte gern einen weißen Wein, der eine schöne Fruchtnote hat, nicht so wahnsinnig viel Alkohol, ja, und irgendwie, ja, was Lars schon sagte, ein bisschen so nach Sommer schmeckt. Also was ich jetzt so schön trinken kann, und der soll so eine Frische auch haben.
Okay, also... Ja, wie gesagt, ich würde ihn vielleicht jetzt auch, wenn ich die Möglichkeit hätte, zwei Weine probieren lassen, damit ich einfach seinen Geschmack ein bisschen verstehen kann. Aber wenn ich von ihm weiß, dass er eine schöne Frucht haben möchte, nicht zu viel Säure, ein frischer Wein, dann weiß ich eigentlich schon fast zu viel. Weil oft einmal wissen das die Leute gar nicht so recht selber, was sie gern trinken und was ihre Vorlieben sind. Also würde ich hier, gerade weil ich es vorgestern gehabt habe, Klosterkellerei Seben, Saviona, da gibt es eben diesen tollen Kärntner, der mich da gerade erinnert. Ganz fruchtig, sehr gelbfruchtig, angemessen in der Säure, hat einen guten Schmelz und ist eben nicht zu üppig. Was ja natürlich auch gehen würde, ist Bergkitchen auf jeden Fall.
Hat fast so geklungen, ja, als würdest du den beschreiben.
Ja. Ja, der würde auf jeden Fall funktionieren, ja.
Machen wir es nochmal schwieriger. Weiß nicht, wer von euch dreien das sagen will. Nehmen wir jetzt mal an, ich käme jetzt als Riesling-Liebhaber und sagte, egal, ich will jetzt einen leichten Wein, aber auf jeden Fall ein Riesling. Und es muss auch schon deutscher Riesling sein. Was dann?
Wo ist der Michael?
Ja, ja, die Rose, ne, die Rose übernimmt jetzt. Pass mal auf.
Wenn's, wie viel darf es kosten? 10 Euro, oder?
Nein, also wissen Sie, bei Riesling, das ist mir egal, sage ich dann im Restaurant, das kann, wir haben heute einen besonderen Tag, das kann auch mal bis zu 50 Euro hochgehen.
Ach so, ja, sonst hätte ich jetzt gesagt, mehr Auswahl. Habt ihr Erde oder so.
Habt ihr was? Was ist das?
Nein, es ist auch wurscht. Für mich wäre jetzt also erstmal die Frage, ob du einen jungen oder einen gereiften Wein magst. Also wie weit du dich beschäftigst mit dem Thema Wein. Ja, also wenn du sagst, du willst einen Riesling. Ich weiß zum Beispiel, du guckst jetzt schon so und auch mit den Weinen, die du schon probiert hast, dass das mit reifen Weinen man dir nicht zwingend deine Freude macht. Das wüsste ich jetzt bei dir, aber ich würde sonst herausfinden wollen. Weil tatsächlich viele Leute mögen das total gerne, also viele nicht, einige wenige mögen aber das total gerne. Woher
weißt du das? Du hast mir ja schon viele reife Weine geschickt und ich habe die auch geliebt zum Teil. Nur einer war mal so ein bisschen sehr reif, fand ich überreif.
Ja, genau. Also wenn man also nie mit reifen Rieslingen zu tun hat oder reifen Weinen generell und man bekommt so einen, dann ist es seltenst eine Spontanliebe. Ja, also das ist immer so. Wenn du jetzt Bordeaux aus den 60er Jahren trinkst, auch wenn die hoch bewertet sind, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, wird man dir keine Riesenfreude damit machen. Wenn du einen Jahrgang Champagner trinkst, der 20 Jahre alt ist und das noch nie getrunken hast und es anfängt, weniger Kohlensäure zu haben und die Farbe so ein bisschen abzudunkeln, dann wirst du damit keine Freude haben. Da trinkt man sich so ein bisschen ran. Das ist nichts, was quasi auf einmal passiert in der Regel. Aber wenn man das gerne mag, dann freut man sich natürlich und feiert das, wenn es einen 10, 15 Jahre alten, super gereiften Riesling gibt, wo man sagt, man toll, dass es sowas gibt. Und da freuen wir uns ja auch, weil dafür haben wir diese Weine ja auch auf der Karte. Und wenn du 50 Euro hast, ist ein ordentliches Budget, würde ich eben immer schauen, bist du alleine, bist du mit deiner Frau?
Mit meiner Frau.
Genau, mit deiner Frau würde ich immer sagen, wie sieht es denn mit der Säure aus? Weil da man oft ein bisschen
Schwierigkeiten,
kein Problem, wunderbar. Dann würde ich Ihnen schon etwas empfehlen, zum Beispiel heute aus dem Jahrgang 2010 oder 13, zwei sehr eher säurebetonte Jahrgänge, die jetzt aber anfangen, richtig Spaß zu machen, trotzdem noch eine Frische haben, noch überhaupt keine Petrol-Reifetöne haben, sondern einfach nur weg sind von dieser Primärfrucht und jetzt viel mehr zeigen, als sie noch
Jetzt ist er weg.
Jetzt ist er weg.
Axel, guckst du mal, ob er weg ist. Ich guck mal. Guck mal. Wir können es ja schneiden. Er ist weg. Premiere.
Genau. Nicht so schlecht.
Da seid ihr wieder.
Ja. Aber Lars hört das jetzt, wenn du das sagst. Ich würde das jetzt
nicht mehr sagen.
Nein. Oh, nee. Oh, ach, du bist schon da. Oh.
Du bist so gemein. Wir müssen da nochmal einsteigen, weil du warst jetzt zwischendurch weg, ne?
Du hörst mich hier auch?
Also, du hörst uns wieder jetzt, Lars?
Ich höre dich wieder, ja, super.
Ja, perfekt, ja. Cool. Er hat keinen Lader für meinen Akku.
Ich brauche mehr Strom. Okay. Akku. Aber wo fange ich nochmal an? Ich hatte gesagt, okay, wie kriegst du nochmal hin? Du musst doch nochmal erzählen. Also,
ich muss ja nochmal anfangen jetzt. Ich war schon mittendrin.
Du musst nochmal anfangen, genau. Weißt du noch, wie der Anschluss ist?
Wird wahrscheinlich immer, wie wir sagen, Botschaft klingen, wenn ich jetzt da reinsteige, wenn ich jetzt sage zum Beispiel 2010 oder 2013. Aber da, wenn Axel das hinkriegt, dann könnte ich da ansetzen mit 2010 und 2013. Ja, ja, auch wenn es so holprig klingt. Also, ja.
Versuch. Petrolton war.
Ja. Ja. Ich erzähle mal ein bisschen und Axel findet vielleicht irgendwann den Übergang. Genau. Und dann kannst du mich ja nochmal fragen, Axel oder uns, und dann können die Mädels was dazu sagen, auch zum Thema Petrol. Ich dachte, wir hätten ja schon mal erwähnt oder
die Tankstelle quasi mal erwähnt, aber das können wir ja kurz drüber sprechen.
Aber haben wir noch nicht, und genau, aber das ist interessant auf jeden Fall.
Genau, ja, das fand Axel gleich mal. Okay, los. Mhm.
2010 und 2013, also beides Jahrgänge tatsächlich mit einer doch intensiveren, kräftigeren Säure, die jetzt anfangen, richtig Spaß zu machen und die sich wirklich zeigen, aus der Primärfrucht raus sind und so viel Wein eben hergeben und auch zeigen, warum es Sinn macht, diese Weine zu lagern und sie nicht zu jung zu trinken, weil es so schade ist und du so wenig davon hast dann. Auch wenn du sie dekantierst und ihnen Luft gibst, ist es nicht das Gleiche, wie wenn der Wein in sich einfach lagert über mehrere Jahre. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, ich würde den Weg auch den Rosa vorskizziert hat, immer gerne gehen. Ich würde dir den offenen Riesling zeigen, den wir eben haben, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, magst du das oder eben nicht, in welche Richtung geht's? Und wenn ich dir was zu, das ist ja oft die Menschen, die können genau sagen, mag ich oder mag ich nicht, sie können es eher schwer beschreiben, was sie daran mögen oder nicht. Und wenn man dann etwas gibt, wo man sagt, das mag ich total, weil das und das mag ich, zum Beispiel hast du einen Wein mit einer derb hohen Säure und die sagen, genau so mag ich das, nicht ganz so viel Säure, dann weißt du so, ey, du kannst voll reingehen, weil die mögen das total gerne. Oder wenn jemand sagt so, nee, das ist mir aber zu trocken und du denkst, der Wein ist aber schon eigentlich schon, der ist schon fast halbtrocken, ja, der ist so viel Zucker, dann weißt du, okay, in die Richtung kann es eben gehen, dass es ruhig durchaus süßer sein kann, weil es geht ja nicht darum, was uns schmeckt oder was wir gut finden, sondern es geht ja darum, dass der Gast rausgeht und sagt, das war eine super Empfehlung, genauso wie ich den Wein mag.
Wunderbar. Wollen wir das zwischendurch diesen 1, was haben wir jetzt, 1769 einschenken? Und Axel sieht aus, als hätte er noch eine Frage. Axel, erstmal die Frage und dann, wir schenken aber schon mal den neuen Wein an und lassen ihn schon ein bisschen schwenken. Du siehst aus, als hättest du eine Frage, Axel.
Ja, tatsächlich. Du hast gerade was von Petrolton erzählt. Ist das Benzin?
Ja, tatsächlich, ja, das ist, also wir sagen auch, es gibt auch Weine, da riechst du rein und sagst, es ist wie an der Tankstelle. Tatsächlich. Echt? Ja. Das okay. Ist wirklich genau so ein Geruch. Ich lasse mal die Mädels jetzt beschreiben, wie man das jetzt, wobei es riecht tatsächlich so, man kann den Geruch ja nicht beschreiben, aber bei welchen Weinen oder wo das besonders stark dann hervorkommt. Mhm.
Also gerade bei Rieslingen, die ein bisschen gereift sind, hat man oft die Sensation, wenn man reinriecht in der Nase, dass es echt so riecht, wie wenn man an der Tankstelle, an der Zapfsäule steht und dann gerade den Benzin nachfüllen möchte. Und das heißt jetzt nicht, dass der Wein total nach Benzin riecht oder so, sondern man hat halt den Ansatz, oder? Meist sind ein paar Fruchtnoten dabei und eben diese leichte Note von Petrol. Wir haben uns als Sommeliers echt mal gefragt, wieso hat es nur der Riesling und wieso kommt es, wenn der Wein gereift ist? Und ein Wissenschaftler hat uns dann erzählt, es kommt vom Trockenstress von der Rebe. Und zwar, wenn die Sonne auf die Trauben scheint und die bekommen wie so einen Sonnenbrand, dann hat es ein bisschen eine Einwirkung auf den Geschmack und auf die Traube selbst. Und es kommt aber nicht sofort, sondern der Geschmack entwickelt sich echt erst über ein paar Jahre hinweg, in manchen Regionen, wie gesagt, ein bisschen früher und in manchen ein bisschen später. Und das ist echt ein tolles Phänomen, aber wenn man das einmal in der Nase gehabt hat, dann glaube ich, ist es sowas, was man nicht so schnell vergisst.
Das stimmt, man zuckt dann immer ein bisschen zurück und denkt, kann ich das trinken, ne? Weil es ist natürlich schon unangenehm in der Nase.
Ja, aber Michi, weil ich habe ja nach dem letzten Wein-Podcast mit den Weinen, die ich da hatte, diese ganzen Lacke, also Grünlack, Silberlack, Gelblack, Rotlack,
Schickilack,
mit Freunden nochmal so eine Verkostung gemacht, die super war übrigens. Und da waren wir beim Silberlack irgendwie alle der Meinung, dass der so ein bisschen nach Altöl schmecken würde. Ist das Petrol? Also kann das sein, dass der so ein Petrol-Note hat?
Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit, wobei das ja wirklich auch, wobei der war aus dem Jahrgang 17, glaube ich, mich noch zu erinnern, ja, 2 Jahre alt. Das kann schon passieren, das kann auch schon früher eintreten. Das ist nicht unüblich, wenn es schon, wenn die Weine wirklich 15, 20 Jahre oder älter sind. Und es ist etwas, was viele Menschen eher dann als Fehler, also quasi der Wein hat Kork, sage ich mal, obwohl er hat ja keinen Kork, der Wein hat Benzin, sagt man natürlich auch nicht, sondern einfach der Wein ist, der ist schon nicht mehr gut. Das ist, aber der Wein ist nicht schlecht, aber er hat eine Geschmacksnuance jetzt oder eine Dominanz eines Geschmacks, das man vielleicht nicht kennt und der eine mag es und könnte sich reinlegen und der andere mag es eben nicht und das macht jetzt das Komplexe in unserem Beruf, weil wenn die Flasche 150 Euro kostet und du sagst, das ist der beste Wein, den ich jemals getrunken habe und der Gast sagt, der Wein ist nicht gut, dann hast du natürlich ein grundsätzliches Auffassungsproblem und sagst so, was machen wir denn jetzt? Weil der Wein hat keinen Kork, der ist perfekt, ja. Aber wenn der Gast den nicht perfekt findet, ist es eben dann für uns die Schwierigkeit, er soll ja einen schönen Abend haben. Also müssen wir versuchen, das irgendwie dann trotzdem noch zu lösen. Das ist komplex.
Schöner Abend. Was haben wir jetzt als vierte Flasche? Ich sage immer 1769, das heißt tatsächlich so. Was ist das für ein Wein?
Tatsächlich 1769. Ich bilde mir ein, ich habe jetzt zu wenig recherchiert, aber ich glaube, da ist Napoleon geboren. Aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, weil der Wein kommt aus Korsika. Da wird es jetzt spannend. Also wir haben Slowenien, wir haben Tiroldeko und wir haben einen Wein aus Korsika. Und ich habe mir extra den Zettel nochmal ausgedruckt, weil ich es von der Rebzusammensetzung sonst nicht so gut aussprechen kann. Und zwar besteht er vor allem aus Syrah und dann aus Nieluccio, was quasi ein Verwandter des Sangiovese ist, und Schiaccio. Schiaccarello, ja, nur damit ihr es mal gehört habt.
Gesundheit.
Wenn ich gesagt habe, den Schiaccarello, den schmecke ich irgendwie, jetzt wisst ihr es.
Und du hast recht, Napoleon ist 1769 geboren, das stimmte schon mal, sensationell. Ja, perfekt.
Der Wein kommt aus der...
Wusstest du das aus dem Kopf? Oder hast du es gerade...
Natürlich. Nein, Entschuldigung. Also, 1769... Ja. Natürlich, 1769, wegen 1789, 20 Jahre vor der Französischen Revolution. Ja. Ich habe es nicht nachgegoogelt, das kann man nicht sagen. Nein, Flexer, das kann man nicht sagen, dass ich es nachgegoogelt hätte. Das ist Quatsch. sag mal, wisst ihr was, ich rieche rein und darf ich sagen, ich habe eine tiefe Kindheitserinnerung. Wildpark Schwarze Berge, Freigehege, es hat geregnet. Der Boden riecht so ein bisschen matschig und der riecht auch besonders matschig, weil da Wildschweine durchlaufen. Es ist für mich, der Geruch erinnert mich an das Wildschweingehege im Tierpark Schwarze Berge. Und jetzt kommt ihr.
Ich hatte auch irgendwie was, also irgendwas riechig, was super charakteristisch ist, aber ich kann es nicht benennen. Also Wildschweine sind es jetzt bei mir, glaube ich, nicht, aber ich kann es nicht sagen.
Aber es ist gar nicht, also das ist kein Geruch, den ich ab, ne, verstehst du, das ist einfach dieser animalische Waldgeruch, den habe ich da drin. Also es geht um den Boden, der riecht, ne? Die Schweine haben diesen Boden aufgewühlt und dann das rieche ich. Ich kann ja auch nichts dafür.
Ich kann es nachvollziehen, es ist so eher so die Schwarzerde, was man ausriecht. Aber mich erinnert es eher an eine Marmelade, nach was fest eingekochten. Also ich finde das eher, das ist was sehr Reifes, Kompottartiges, schon fast wie wenn man bei uns einen Germknödel isst auf die Berge und innen drinnen diese Bovidel-Marmelade, so an das erinnert es mich jetzt eher.
Das ist es noch besser. Du hast aber recht. Diese fiese, feste Marmelade im Germknödel, das trifft es noch besser. Dafür seid ihr Sommeliers und wir nur. Axel hat so, muss man sich angucken, er hat so ein ganz seliges Grinsen gerade. Das finde ich schön.
Ja, aber dieser Germknödel, das wäre jetzt.
Das wäre toll. Ist schon vom Geschmack. Beim Geschmack bin ich wieder beim Wildpark.
Ich habe kurz auch mal so an Tomatenmark gedacht oder so am Gaumen. Weißt du, so wenn du so eine Tomatenmarksdose aufmachst und reinriechst, passt jetzt gar nicht zu den anderen Geschmackssachen, aber ja, habe ich auf jeden Fall
auch. Scharf ist es. Es ist scharf. Ne? Es hat irgendwie.
Ja.
Es hat so eine
scharf oder scharf?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Aber nee, es ist jetzt nicht cremig oder milde, sondern es ist schon.
Jetzt haben wir eher die rote Paprika.
Ja, ist auch gut. Evelyn sagt, rote Paprika finde ich auch. Und es ist spannend, wenn man die Geschichte Korsikas hernimmt, also diese autochthone Rebsorte. Nieluccio, die wahrscheinlich vom Sangiovese abstammt oder sogar Sangiovese ist, weil es war eben lange ja unter der Herrschaft von Genua, Korsika. Und das heißt, der Weinbau dort wurde von den Italienern bestimmt und im Ursprung sogar geht bis auf die Römer zurück. Man hat es so gar nicht auf den Zettel, korsischen Wein. Aber es gibt eben schon spannende Dinge und das gehört absolut dazu. Die Flasche kostet knapp unter 15 Euro, ist jetzt schon ein bisschen gereift.
Also welcher Jahrgang ist das?
2015, okay. Ja. Und das ist die Einstiegsqualität. Es gibt eben Weine drüber auch noch. Und warum ich das wusste, ich hatte den Wein tatsächlich, also den Topwein von dem Weingut. Ich mache mit Henrik Thoma jetzt aktuell Corona-bedingt nicht, aber seit Jahren immer ein Weinduell. Und da verkleiden wir uns in historische Figuren. Und da haben wir eben, dann war er einmal Napoleon Bonaparte und ich war ein preußischer Widersacher. Und da habe ich eben diesen Wein aus seinem Geburtsjahrgang quasi Napoleons rausgekramt und ich finde ihn jetzt...
Nicht aus dem Jahr von Henrik Thoma, nein.
Nee. Aber ich finde es jetzt, es passt, was du sagst, Lars, auch finde ich total in die Zeit, die jetzt kommt, in dieses Pilzige. Also ich habe auch so, vielleicht so Herbsttrompeten oder so, also wirklich so erdige, dunkle Pilze und dazu so ein Wein in den Herbst hinein, finde ich das eben großartig und wirklich, wirklich spannend.
Ich finde, und er ist,
Kanntet ihr korsischen Wein schon oder habt ihr schon mal öfter mal getrunken?
Korsischer Wein. Gibt es auch dieses Lied? Wie schmeckt euch der? Wein?
Rosa und Evelyn?
Ich finde den Wein total spannend, weil wir haben ja jetzt auch schon ganz verschiedene Aromen rausgerochen, rausgeschmeckt. Ich habe auch ein bisschen Olivenpartee noch dabei. Ich finde ihn gut strukturiert, hat ein tolles Gerüst. Er ist sicher jetzt schon in seiner Top-Phase, also wahrscheinlich viele Jahre wird er nicht mehr durchhalten, aber ich finde ihn jetzt ganz toll und wie der Michael sagt, passt wirklich ganz toll in diese Jahreszeit, kann ich mir auch gut vorstellen mit ein bisschen diesen saisonalen Sachen, was es jetzt gibt, Pilze, Kürbis, vielleicht was Wildmäßiges, gell? Da passt vielleicht der Rehrücken ganz gut, weil die Tanninstruktur doch nicht zu heavy ist und der Wein hat schon eine leichte Reife, also das könnt ihr mir ganz gut vorstellen. Wie schmeckt es euch? Mhm.
Vor allen Dingen ist er total, diese Farbe ist so irre schwarz. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist so einer, wenn wir jetzt auf das Duell kommen, der könnte aus meiner Sicht Bergkitchen nochmal gefährlich werden.
Aber ich finde, dass der ganz anders schmeckt als der Rotwein, den wir eben hatten.
Ja.
Und mir schmeckt da ganz gut irgendwie. Also ich finde den sehr speziell. Also ich habe so einen Rotwein vielleicht, also ist überraschend für einen Rotwein für mich. Aber mir schmeckt er wirklich, mir schmeckt er sehr gut.
Ich finde ihn mega. Also das muss ich jetzt mal wieder so eine absolute Entdeckung. Das ist echt richtig. Vor allem, als ich ihn gerochen habe, habe ich gedacht, oh, den kannst du gar nicht trinken. Und der Geruch verflüchtigt sich aber. Also dieses Wildschweingehege ist jetzt weg. Und vom Geschmack ist der wirklich, und von der Struktur her, so, boah, das ist schon, Michael, da hast du wieder einen rausgehauen. Mal wieder.
Wenn wir so hohen Besuch haben, dann lasse ich mich nicht lumpen.
Ja, das, du kannst ja hinterher nochmal die Geschichte von Luisa Neubauer erzählen. Da hat der Wein aber, glaube ich, nicht 15 Euro gekostet, Michael, ne? Aber gut.
Das stimmt.
Sag mal, es gibt noch eine wichtige Frage von den, bevor wir langsam zum Ende kommen. Eine wichtige Frage von den Hörern, Lesern, Leserinnen, Hörerinnen, die ich auch interessant finde, und zwar: Wenn ich eine Weinprobe mache, wie kann ich den Geschmack zwischen unterschiedlichen Weinen am besten neutralisieren? Achtung, außer mit Wasser. Also Wasser scheidet aus. Was kann man dann essen, zu sich nehmen, damit man wieder sozusagen bei Null startet?
Natürlich ein Weißbrot. Eignet sich das für sehr gut.
Tatsächlich, okay.
Man muss natürlich darauf achten, dass es nicht zu salzig ist. Mhm.
Also aber kein Laugenbrot zum Beispiel, sondern ein klassisches Weißbrot.
Genau. Weißbrot, nicht zu salzig, und da kann man das auch sehr gut neutralisieren.
Also grundsätzlich was keinen besonders eigenen Geschmack hat?
Genau.
Genau, okay. Was reicht ihr, Michael, bei euch, wenn ihr Weinproben macht? Brot?
Ja, wir stellen Brot in die Mitte, meistens so ein Sauerteigbrot, auch wenn es nicht ganz neutral ist, aber weil das quasi jetzt nicht aneckt. Ich nehme trotzdem auch Wasser zum Neutralisieren, ehrlicherweise stilles Wasser, weil bei einer Weinprobe mich Wasser mit Kohlensäure eher den Gaumen nochmal aufraut und dann irgendwann anstrengt, wenn ich viel verschiedene Weine probiere, und ich möchte es eher zum Beruhigen haben, und ich bin mit Wasser tatsächlich ehrlicherweise schon auch fein, aber wenn du ganz kräftige Weine probierst oder eben zum Beispiel von Rot auf Weiß gehst oder von süß auf trocken, was per se immer schwierig ist, muss ich eigentlich auch was essen, um den Gaumen einigermaßen fit zu kriegen.
Was mir nur einfällt, was auch noch gut geht, ist natürlich immer zwischendurch einen Schaumwein zu trinken, weil der neutralisiert auch den Gaumen wieder sehr gut.
Gut. Oder das, was Axel sehr, sehr oft früher gemacht hat, zwischendurch einfach mal ein paar Gummibärchen. Und dann reinkam und sagte, der Wein ist mir irgendwie zu süß. Das kommt ja auch hinzu, tatsächlich, je nachdem, was man isst, verändert sich auch der Geschmack des Weines, oder? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, sagen wir, ich esse jetzt eine schöne Mousse irgendwas, oder ich nehme ein schönes Schokoladeneis dazu, dann schmeckt mir der letzte Rotwein auf einmal ganz anders im Zweifel.
Immer, das ist total so. Wenn du jetzt einen Riesling, der nicht ganz trocken ist, zu einem sehr, sehr intensiv gewürzten, scharfen, asiatischen Essen isst, mit Knoblauch und weiß der Schinder alles, was da alles drin ist, AF7 echt, und sämtliche Aromastoffe, dann schmeckt der Wein komplett trocken. Und wenn du den allein trinkst, denkst du, den kriegst du gar nicht runter vor lauter Süße. Also das Essen verändert wahnsinnig den Weingeschmack. Und deshalb ist ja unser Beruf so ganz, ganz komplex, weil das ist ja die Herausforderung für uns. So wie du vorhin gefragt hast, ist es so, dass du dir einen Wein vorstellst, wie der dann schmecken soll, wenn er fertig kuvertiert ist, ist es ja, dass du dir das Gericht vorstellen musst, die Geschmacksnuancen, die Säure des Gerichtes, die Kräftigkeit, die Kraft der Jus, und dann musst du den Wein kennen, deswegen müssen wir das ja immer probieren, damit wir auch wissen, wie schmeckt der Wein aktuell, und dann kannst du es miteinander kombinieren, weil viele sagen, oh, der trinkt dann meinen Wein weg, aber wenn wir nicht wissen, wie der schmeckt, wie sollen wir es denn empfehlen, weil das verändert sich ja ständig, und das hinzukriegen ist eben, ja, schwierig. Aber ein schöner Beruf, du kriegst bezahlt, dass du den Wein trinkst von jemand anderem, das ist schon toll eigentlich.
Wie Axel und ich. Das ist das Gleiche, was Axel und ich seit ein paar, glaube Folge 30 oder so. Da übrigens eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ist es nicht eigentlich Verschwendung, tolle Weine zum Essen zu trinken, weil sie doch ihre ganze Qualität nur entfalten, wenn man sie allein trinkt? Deshalb, ich trinke eigentlich zum Essen gar keinen Wein mehr, weil ich kann mich dann weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren. Ich möchte doch diesen Wein an sich genießen, also trinke ich nur den Wein.
Ja, da gibt's Unterschiede. Also man kann natürlich schon zu einem tollen Essen mit einem richtigen Wein dazu das Essen nochmal hervorheben.
Kannst du das Mikrofon noch etwas näher nehmen?
Ja, sehr gut. Also man kann mit dem richtigen Wein natürlich schon auch ein Essen nochmal hervorheben. Es gibt natürlich Sachen, die was nicht so gut harmonieren. Zum Beispiel, wenn ich ein sehr scharfes Gericht habe und zum Beispiel ein Riesling, der was doch ein bisschen mehr Säure hat dazu, kann ich natürlich auch zum Beispiel die Schärfe verdoppeln dadurch.
Also oder umgekehrt, wenn das Essen schlecht ist, dann ist auch der Wein irgendwie, dann hat man den Wein auch eine schlechte Erinnerung, oder?
Genau, so ist es, ja. Oder wenn zum Beispiel sehr junges Tannin ist und man würde ein Steak essen, das junge Tannin greift natürlich auch die Zähne an und dadurch kann ein Steak natürlich auch schon ein bisschen, sage ich mal, schuhsohlenmäßiger schmecken.
Das ist eine Frage, die ich mich stelle jetzt, wo ich bald wieder zur Zahnarztprophylaxe muss. Weißwein ist nicht so wie Tee, ne? Ich kriege jetzt keine Weißweinflecken. Letztes Mal hatte ich nämlich so ein bisschen, da hat die Ärztin gesagt, was haben Sie denn da für Flecken? Ich habe gesagt, es muss ja Tee sein. Oder kommt das von dem übermäßigen Weingenuss in den vergangenen,
seit ich dich nicht kenne, jetzt, Michael? Deine Dentistendiagnose auch. Vielen Dank. Thank you for sharing. Also das kommt aber vor allem natürlich vom Rotwein, vom Farbstoff und von dem Tannin, dass sich das festsetzt, dass du es auch siehst. Der Weißwein ist eher gefährlich von der Säure her, dass er das Zahnfleisch angreift und die Zahnhälse. Das tut dann auch weh mit der Zeit. Wenn du also ganz viel diese Weine probierst, dann ist das, dann schmerzt das auch. Also
tatsächlich? Also, aber während du die Weine probierst oder hinterher?
Nein, währenddessen. Es zieht dir richtig ins Hirn rauf. Also ja, da musst du dich vorbereiten. Also musst du vorher quasi, also ich nehme dieses Amex-Zahngel, wenn ich weiß, und das hilft dann tatsächlich wirklich, das aufzutragen. Und weil es ist natürlich auch grausam, der Winzer guckt dich an, voller Vorfreude, und du hast den Wein dann im Mund und verziehst dein ganzes Gesicht und er denkt, er hat irgendwas falsch gemacht. Und es macht halt dann keinen Spaß mehr. Und du hast dann, es schmerzt, ja. Es ist auch anstrengend, ja.
Leute, vielen Dank. Endfrage. Unsere beiden Gäste dürfen nicht mitstimmen. Lieblingswein heute, Axel?
Finde ich diesen hier, also ich meine, euer Wein ist toll, gar keine Frage, absolut. Aber diesen hier finde ich als Rotwein.
Diesen hier nochmal für die Hörer. Diesen hier ist für die Hörer 187 Straßenbande. 1769. Ja,
1769, ja, also ich finde den wirklich sehr besonders und mir schmeckt er wirklich sehr gut. Deswegen, weil er so besonders ist, würde ich jetzt sagen, der hier, Aber euer Wein ist super. Also hat mir auch wirklich ganz toll
geschmeckt. Hat mir auch ganz gut gehört. Michael.
Nee, wirklich. Also,
okay, nicht gut. 1:0 für 1769. Michael.
Ich will mich eigentlich dagegen weigern. Aber ich bin absolut für Bergkitchen, weil wir mit Axel eine Personalunion bilden, sodass wir also beide Weine abbilden. Und ich bin begeistert von dem ersten Weißwein, den wir hatten. Für den Kurs ist das auch sehr viel Wein. Ich finde die Geschichte toll. Und man merkt wahrscheinlich auch schon in unserem Gespräch, die Damen sind eher zurückhaltend und wir, die Männer sind immer so laut und forsch. Und so ist es in der Weinwelt auch. Und du. Man muss das 1000-mal unterstützen, weil ich finde, das ist einfach am Ende ein super Wein. Für relativ wenig Geld kriegst du sehr viel Wein und deswegen finde ich das ein sehr, sehr gelungenes Projekt.
Jetzt liegt die Entscheidung bei mir und die gute Nachricht ist, glaube ich, Michael, was trinke ich lieber, Weiß- oder Rotweine?
Weißwein, eindeutig.
So, damit ist die Frage, geklärt, glaube ich. Großartig, ja, vielen Dank. Michael, was erwartet uns in zwei Wochen? Kannst du das schon...
Der Gewinner dieses Weinpodcasts
ist Bergkitchen.
Ja, genau, man muss es sehen.
Bergkitchen könnte auch bei Kitchen Impossible bei Tim Mälzer gut mitmachen.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich sagen die Mädels dann in ein paar Jahren, angefangen haben mit 500 Liter, jetzt nehmen wir 500.000 Liter im Jahr, verkaufen wir den Wein. Also das ist der Start einer riesen Erfolgsgeschichte. Und wir sind dabei.
Lohnt sich das für euch oder ist das einfach nur just for fun?
Lohnt sich das?
Ja, definitiv.
Lohnt sich schon, definitiv. Ja, also man kann mit Wein, also wenn man jetzt einen Wein kreiert und auf den Markt bringt, kann man noch auch mit Geld verdienen.
Ja,
definitiv. Oster Günther ja auch, der sagt ja, es lohnt sich nicht.
Ja, aber gut, ich meine, der ist vielleicht auch andere Summen gewohnt, ne?
Also, ja, wahrscheinlich.
Das ist eigentlich so.
Michael, weißt du schon eine Ahnung, wen wir in zwei Wochen hier haben?
Tatsächlich.
Was ist es mit Günther Oettinger? Günther Oettinger war mal im Gespräch.
Genau. Es hat ja alles, diese immer noch sehr wirre Zeit, hat ja alles ein bisschen verschoben. Und aktuell, wir sind ja jetzt ja quasi Mitte, Ende September, sind natürlich die allermeisten Winzer im größten Lesestress. Also jetzt, die einen sind schon fast fertig, die anderen haben begonnen. Und mittlerweile ist es ja so perfektionistisch auch bei den Weingütern, dass die Lese sich ja über viele Wochen, oft Monate streckt, weil man eben öfter in den gleichen Weinberg geht, um zu lesen, um wirklich nur vollreifes Traubenmaterial. Aktuell ist das Wetter ja traumhaft schön. Der Herbst ist ja wahnsinnig entscheidend auch für die Qualität des Weines am Ende, kurz vor der Ernte. Wenn also die Sonne scheint über viele Wochen, ist es traumhaft. Man hat also keine Feuchtigkeit, keine Pilze, keinen Befall. Es ist also wirklich, wirklich schön jetzt. Und von daher, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr spannender Jahrgang, der wieder kommt. Wir haben auf jeden Fall in der Timeline auch den Jochen Dreißigacker aus Rheinhessen. Ah, ist auch ein bekannter Winzer, der vor allem auch Riesling macht. Der wird kommen auf jeden Fall Ende September zu uns und was wir dazwischen machen, weiß ich so genau noch gar nicht, weil ich muss jetzt erstmal die nächsten Wochen schwelgen mit unseren heutigen Gästen.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und wir stoßen nochmal an. Mein Glas ist leer, das geht natürlich gar nicht. Ah! Ich schenke mir Bergkitchen nochmal ein, Leute. Aufs Leben. Vielen Dank.
Ja, aufs Leben. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.